herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil. Mit meiner Wenigkeit, der geilen Bärbel Bruch aus. Meine Lieben, es ist viel los gewesen diese Woche. Ich habe sehr viel zu tun gehabt, sehr viel im Schnitt verbracht. Ich habe ein neues YouTube-Video gemacht, das ihr anschauen könnt. Ein Get Ready With Me / Tutorial / Fragen beantworten, was auch immer. Der Look ist Office MILF, also ja, das kann man gut schauen, gibt's auf YouTube. Könnt ihr gucken, ich packe den Link in die Shownotes. Und ja, dann gibt es noch einen Knaller, der am Ende der Woche zündet. Am Freitag, den 2. Oktober, geht das ganze Ding live. Ich darf noch nicht viel darüber sagen, aber ich fühle mich sehr geehrt, dabei gewesen zu sein, dabei zu sein. Und ich hoffe, ihr seid genauso stolz wie ich. Ja, Freitag, 2. Oktober geht das ganze Ding online. Also behaltet die Augen und die Ohren offen, bitte. So, das in eigener Sache. Die nächste Sensation ist mein Gast diese Woche, nämlich meine Transenschwester Nummer 1, meine nach der Geburt getrennte zweieiige Zwillingsschwester, die einzigartige, legendäre, sich rar machende Melly Magic. Yes. Ich hatte Melly ganz am Anfang schon mal gefragt, als ich mit dem Podcasten angefangen habe, da sagte sie, nee, das will sie noch nicht. Das habe ich respektiert, aber jetzt habe ich letzte Woche einfach nochmal nachgehakt und sie sagt spontan ja und habe gedacht, super, bevor die Alte sich das nochmal anders überlegt, tüten wir das Ding jetzt ein. Und bums, war sie bei mir im Podcast und es ist, wie zu erwarten, natürlich ein großes, großes Lachfest. Wir haben sehr viel Spaß gehabt. Ich vermute, das wird euch ähnlich gehen. Es gibt Einblicke in Mellys Leben, die ihr vorher vielleicht noch nicht so hattet. Vielleicht wusstet ihr nicht genau, wo die herkommt, wie sie dazu gekommen ist. Es ist natürlich total faszinierend, weil die mit eigentlich 15, glaube ich, schon hier in Berlin auf der Bühne gestanden hat, illegalerweise, und die Leute entertained hat. Und das hat sie ja bis vor ein paar Jahren auch noch nach wie vor gemacht, natürlich in wesentlich größerem Rahmen und wesentlich professioneller als damals, aber ja. Es ist eine großartige Geschichte, es ist toll, ihr zuzuhören. Und sie ist natürlich auch eine Ausnahmekünstlerin, niemand anderes lip-synkt, so wie sie. Ja, and she's my sister, so hey. Es ist wie bei jeder oder bei vielen anderen Folgen auch wichtig, dass ihr euch die Shownotes dazu anguckt, weil wir natürlich, ich habe ganz viele Auftritte, die wir erwähnen, in die Shownotes gepackt. Auftritte aus Mykonos, unter anderem auch ihren Auftritt bei Conchitas Geburtstag, bei Conchitas 30. Das war, glaube ich, ihre letzte große Public Appearance und es ist ein Fest, sich das anzuschauen. Ja, ich kann sie nicht genug loben und feiern, aber das muss ich natürlich auch tun, weil sie Löwe ist und das erwartet. Kidding. Ja, aber es ist eine tolle Folge und ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Die Shownotes sind dafür da, dass ihr euch die anschaut. Man kann das bei Apple Podcasts tun, man kann das bei Spotify online machen, also auf dem Telefon. Am Rechner geht es, glaube ich, nicht, aber dann könnt ihr bei YouTube in die Kommentare gucken, da poste ich das alles nochmal rein. So, das alles gesagt und jetzt wünsche ich euch wahnsinnig viel Spaß mit meiner Tittenschwester Melly Magic. Und um es mit Mellys Worten zu sagen, geil.
Wäre neu daran.
Weil wir uns so gegenseitig aufheizen, um Gott.
Geil.
Das läuft schon, der Scheiß, oder?
Die Scheiße läuft schon.
Achso, sind wir schon drin?
Ja.
Ah, geil. So, ich muss erst mal ein Schlückchen nehmen.
Cheers.
Brustchen. Ach hier, Frau Breakout trinkt Wasser und ich immer noch Wein. Was heißt immer noch?
Suff, Unke. Ach. So, jetzt erstmal offiziell Hallo Melly.
Ja, grüezi.
Wie schön, dass du mich beehrst. Ich wollte dich ja ganz am Anfang schon haben, aber dann hast du gesagt, nein, du möchtest nicht mit der Welt sprechen. Du möchtest alleine sein wie Greta Garbo. Aber jetzt doch.
Nicht, also ich meine, ich fühlte mich natürlich wahnsinnig geehrt, dass du mich als Erste gefragt hast. Und nee, aber natürlich, Schwesternhut, ne? Ja, tatsächlich war ich nicht bereit dazu gewesen, ganz ehrlich. Ich hatte so ein bisschen brauchte meine Zeit, um zu mir selber zu finden.
Na, du hast dich ja ganz schön rar gemacht in den letzten Monaten und der Travestie ein bisschen, also auch komplett den Rücken gekehrt, glaube ich. Aber da kommen wir gleich zu, mein Schatz. Ich will erstmal, wir haben ja Oktober jetzt bald, also in ein paar Tagen geht's los und das ist ja dann Wiedervereinigung und so. Ich glaube, 30 Jahre Wiedervereinigung sind wir dann schon. Erinnerst du
dich? Ist es nicht schon 31 Jahre?
Nee, ich glaube. Also
na,
Mauerfall ist 30 Jahre, aber Wiedervereinigung sind dann jetzt erst.
Okay, ich habe keine Ahnung. Okay, ja.
Ja, egal. Und du bist ja ein Ostkind, eine Ostpflanze. Erinnerst du dich denn noch an den Tag, als die Mauer gefallen ist? Wie das für euch war?
Also, so erinnere ich mich genau an, ich glaube, ich erinnere mich an den Tag, aber ich, es war jetzt nicht so ein großes, also es war schon so ein Freundesgefühl, aber so richtig, wir sind zu Hause geblieben. Also wir sind jetzt, ja, wir sind zu Hause geblieben. Wir haben das im Fernsehen, glaube ich, gesehen. Also die meisten sind ja da hingerannt irgendwo, obwohl ich ja direkt an der Grenze gewohnt habe. Also es war wirklich ein Katzensprung in Teltow-Seehof.
Ja.
Und dann ist ja dann gleich da die Mauer gewesen zu Lichterfelde. Und aber wir sind, ich glaube, erst eine Woche später oder so rüber.
Okay, aber ja, also ihr seid auch in Teltow wohnen geblieben. Ihr wart jetzt keiner von den Familien, die sofort abgehauen sind.
Nee, wir hatten ja auch Westbekanntschaft, also uns hat es ja an nichts gefehlt.
Natürlich.
Naja, also doch nicht, also so verwöhnt waren wir auch nicht, aber es war jetzt nichts, also nee, ich kann mich jetzt daran nicht erinnern, dass wir da jetzt Hurra oder an die Decke gesprungen sind. War schön, aber wir waren, natürlich waren wir glücklich und befreit, klar.
Meinst du, es war ein anderes Ding, wenn man in der Stadt gelebt hat, also wenn man richtig in Berlin gelebt hat, als wenn man so weiter draußen war, dass es dann eh ein anderes Ding war?
Naja, nun muss ich dazu sagen, als die Mauer gefallen ist, war ich 11 Jahre.
Ja, same.
Ja, und ich hatte auch nie das Gefühl, dass mir irgendwas fehlte. Ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass wir von der Stasi auch überwacht worden sind. Das wusste ich aber zu diesem Zeitpunkt nicht.
Ja.
Und es war, also es war halt nicht irgendwie so, dass wir in einem Gefängnis, also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir im Gefängnis lebten. Ich bin also in eigentlich einem wohlbehüteten Elternhaus aufgewachsen, mütterlicherseits.
I know.
Und ja, deshalb, also war das jetzt nicht so ein spektakuläres Ding für uns.
Okay.
Ja.
Ich erinnere mich, dass wir damals, also wir sind ja beide Jahrgang 78 und ich weiß, dass bei uns, die sind, also mein Bruder wollte, der ist ja nur 3,5 Jahre älter als ich und der hatte da aber schon irgendwie wilde Kumpels, die auch schon Autos hatten und die wollten irgendwie dann nach Berlin fahren und irgendwie die Energie spüren und so, die waren alle total aufgeregt. Und ich erinnere auch nur, dass ich das irgendwie, ich fand das schön, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich total geflasht war.
Dann, als wir dann das erste Mal über die Grenze gegangen sind, dann war das natürlich schon wahnsinnig aufregend. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte so ein kleines so ein Kinderausweis hatte man ja im Osten. Und dann war das natürlich alles wahnsinnig aufregend. Und dann hat man natürlich auch nicht genug bekommen. Und dann sind wir natürlich permanent nach der Schule haben wir uns getroffen und sind durch so ein Mauerloch geschlüpft, weil wir ja nicht ohne Eltern, wir durften ja nicht ohne Eltern rüber, noch nicht. Und dann haben wir tatsächlich mit, zu der kommen wir auch noch, mit Daisy Mooshammer.
Frau Mooshammer.
Mit der sind wir dann natürlich, oder mit der bin ich dann natürlich immer durchs, wir hatten da so ein Schlupfloch gefunden. Mhm. Und sind dann immer rüber. Und was da waren auch gemacht? Grenzsoldaten, na, geraucht und so. Also jetzt kein Haschisch oder so, sondern Zigaretten. Und da waren dann auch Grenzsoldaten und das war alles wahnsinnig aufregend, weil wir dachten, wir wären noch erschossen. Und aber da fühlte ich mich ja auch schon wie ein kleines Mädchen und ich sah auch aus wie ein Mädchen. Und da hatte ich natürlich auch dann schon meine weiblichen Reize eingesetzt, um den Grenzsoldaten zu überzeugen, dass ich in den Westen gehöre. Genau, so das war die Geschichte dazu noch, um das abzuschließen.
Süß.
Oui, oui.
Und du, also du sagst ja gerade schon.
Pardon, die Geräusche sind vom Stuhl gerade.
Ja, kannst du still sitzen?
Ja, der Kissen ist runtergerutscht.
Ach, der hat ein Kissen. Meine anderen Gäste haben keine Kissen bekommen.
Siehste.
Schatz, und dann bist du als, du hast ja gerade schon gesagt, als kleines Mädchen quasi da rumgestiefelt. Bei mir war das so, ich glaube, wann war ich denn die ersten Male, wann habe ich denn behauptet, ein Mädchen zu sein? Ich glaube, so mit 3, 4 fing das bei mir an, dass ich das lauthals behauptet habe. War das bei dir auch so früh oder kam das später?
Also, ich kann mich eigentlich immer daran erinnern, dass ich immer ein Mädchen war für mich. Also, ich habe mich auch, wenn ich mich irgendwie neu angefreundet habe, dass ich mich auch immer als Mädchen vorgestellt habe. Und für mich war klar auch, dass ich Röcke anziehe und ich habe mir natürlich immer Freundinnen gesucht, weil die natürlich immer Röcke hatten, ist auch ganz klar. nö, also ich habe mich eigentlich immer als Mädchen gefühlt. Bis dann, wie gesagt, mein Vater mich daran erinnert hat, dass ich keins bin. Geil, die Katzen spielen verrückt.
Drehen heute durch.
Das fängt jetzt an, weil ich jetzt die Balkontür immer zumachen musste. Ist ja den ganzen Sommer über offen und die können immer raus. Und jetzt, wo die Balkontür zu ist, drehen die durch.
Und gerade, wenn die Tante kommt, ne? Die Tante, die euch mitgerettet hat aus Mykonesien. Ja, nee, aber eigentlich, soweit ich mich zurückerinnern kann, war eigentlich das Mädchen schon immer in mir, also ja.
Und dein Vater fand es nicht so geil?
Nee, der fand es überhaupt nicht geil. Im Nachhinein kann ich mir auch vorstellen, warum das so ist, aber das habe ich damals natürlich nicht gewusst.
Ja, ich habe das retrospektiv mit meinem Papa so ein bisschen rausgefunden, dass der auf jeden Fall, also der hat ja auch nicht immer perfekt reagiert, so, der hat schon auch ein paar Sachen gemacht, um mich da rauszuholen, um mich irgendwie zum Jungen zu machen quasi. Und da kann ich jetzt schon erkennen, dass er das gemacht hat, weil er, glaube ich, ein besseres Leben für mich wollte, weil er wusste, ich krieg auf die Fresse und weil er wusste, ich werde in der Schule gehänselt, wenn ich so weiblich auftrete. Der hat gedacht, er tut mir einen Gefallen, glaube ich. Was natürlich nicht geholfen
hat. Naja, natürlich nicht. Ich meine, wie soll denn das auch helfen?
Ja.
Das ist ja sehr schön im Nachhinein, dass dein Vater das getan hat für dich, weil er Angst um dich hatte.
Nicht,
naja,
ist halt eine bessere
Erklärung. Aber er hatte
gute Absichten.
Gute Absichten aus seiner Sichtweise raus. Ich glaube, bei mir lag das eher daran, was ich halt, wie gesagt, später erfahren habe, dass mein Vater im Gefängnis war, und zwar im DDR-Gefängnis noch damals. Und ich glaube, das war da nicht so schön. Mhm. Also ich bin mir bis heute nicht sicher, ob der irgendwelche homosexuellen Erfahrungen machen musste. Also ich habe ja mit meinem weiß es nicht, aber ich habe die Vermutung.
Weil er so extrem darauf reagiert hat bei dir, oder was?
Ja. Okay. Ja. Tja.
Ja.
Aber wie gesagt, das hat auch nichts genutzt.
Man kann es uns nicht rausprügeln. Nee,
man kann im wahrsten Sinne des Wortes, man kann es nicht aus uns herausprügeln.
Nee.
Und die Liebe meiner Mutter war einfach viel zu stark. Also.
Ja, deine Mutter und du, ihr seid ein krasses Team.
Ja.
Die ist ja bis heute.
Naja, bis heute, ja, aber ich habe mich auch ein bisschen abnabeln müssen, sagen wir mal so, ne? Aber nee, wir sind ein krasses Team, ja. Mit der kann ich über alles reden. Also wirklich über alles.
Ja, und ihr liebt euch halt einfach wahnsinnig. Also das lässt sich einfach nicht.
Ja.
Lässt sich nicht übersehen.
Nee, das stimmt, euch. Ja.
Und der Vater ist dann irgendwann abgehauen, glaube ich, ne? Oder musste der wieder in den Knast?
Nee, der musste. Naja, also wenn du es so siehst, der hat sich dann so eine hässliche Olle Schrappeln hinommen. Und ich glaube, das war natürlich auch ein Gefängnis oder ist. Ich weiß noch nicht mehr, ob der lebt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe ihm verziehen, für mich verziehen und hege auch gar keinen Groll mehr gegen ihn, sondern für mich ist jetzt einfach klar, dass der einfach viel zu schwach war, da irgendwie auf diese ganzen Sachen zu reagieren, meine Mutter ist eine sehr starke Frau und eine sehr hübsche Frau gewesen, immer noch, aber die war halt auch sehr, sehr schön. Und ich glaube, das war ihm alles zu viel. Also so eine selbstbewusste Frau und dennoch ein transsexuelles Kind. Ich glaube, da ist er gar nicht mit zurechtgekommen. Ne? Und das kann ich jetzt verstehen und denke mir, ja, es gibt Menschen, deren Horizont einfach nicht so weit reicht. Und so habe ich dazu zieht ich meinen Vater und deshalb konnte ich meinen Frieden damit schließen. Mhm. Ja, weil er es einfach nicht besser wusste.
Es ist ja, glaube ich, einfach generell oft so, dass Leute, wenn sie was nicht verstehen, dass das Angst macht und dass sie dann als Reaktion lieber draufschlagen oder es anschreien oder sonst irgendwas damit machen.
Ja.
ich muss jetzt schon lachen, weil die Geschichte so geil ist. Du hast dich mal bei dem Model-Wettbewerb beworben.
Ja, na selbstverständlich, bitte dich.
Als?
Als Melanie Kosticki. Also, es ist ja nun tatsächlich so gewesen, dass man das, also man konnte ja wirklich das nicht aus mir rausprügeln. Das ging ja nun wirklich überhaupt nicht. Und ich hatte damals, war meine Busenfreundin, aber eigentlich hat die, naja, okay, wir wollen jetzt nicht drauf eingehen. Ja, sie war meine Busenfreundin und wir waren halt Geschwister. Ja. Wir haben uns beide als Frauen ausgegeben, obwohl wir natürlich offensichtlich wie Männer aussahen. Also ja, wir wollen nicht sagen wie Männer, aber mein Vater hat mir, wie gesagt, zwischendurch immer einen Igel rasiert. Und aber eine blonde Pupperlocke durfte ich mir vorne stehen lassen. Und wir waren beide das Team, Schwesternteam Janine und Melanie Kosticki aus Brieselang. Brieselang ist ein ganz schicker Ortsteil irgendwo da draußen. Da haben die reichen Ostler gewohnt.
Yeah.
Und ja, dann haben wir uns bei der L beworben.
Wie man das so macht,
wie man das 13. Wie man das so macht. Na, man hat sich ja schon für die Modezeitschriften und alles so interessiert. Und tatsächlich haben wir dann auch eine Antwort bekommen. Also ich kann mich auch noch wirklich an dieses
ich kenne das Foto.
Oh Gott. Mit einem abgeschnittenen lilanen Hoodie, eine weiße Witboy-Jeans, weil für Levi's hat das Geld nicht gereicht. Und ich habe mir einen ganz dicken, ich war ja natürlich Madonna-Fan, wer war das nicht?
Ja.
Dicken Leberfleck gemacht, Kajal unter die Augen schick, blonde Popperlocke und dann haben wir nur Geld gehabt für eine Packung Klebenägel. Ganz hässliches Altrosa mit irgendwelchen weißen Schmetterlingen drauf, keine Ahnung. Und wir durften uns jeder eine Hand. bekleben und haben die natürlich so schön Dekolleté-Griff gemacht. Ne? Schau hier meine Perlenkette. Und haben uns da beworben. Und ich hab eine Antwort bekommen. Liebe Melanie Kosticki, leider. Leider und so weiter und so fort.
Und
aber
so
wir
so fort.
Wünschen dir viel Glück auf deinem weiteren Weg, bla bla. Du, aber pff,
sie war stets
Ahnung.
Bemüht.
Aber du, ist doch süß, oder?
Ich finde das total
also eigentlich, süß. Also das war ja
die
noch
Daisy
so,
hat keine Antwort bekommen?
Ich glaube, die Daisy hat auch eine Absage bekommen. Naja. Aber wie weit war man damals schon? Die hätten ja auch einfach sagen können, die blöden Tunden oder irgendwas. Ja. Und aber die haben sich tatsächlich die Mühe gemacht und haben geantwortet. Das finde ich ganz toll.
Ja.
Ja.
Na, immerhin das.
Ja, oder?
Ja.
Also.
Aber ihr wart ja so ein bisschen die Wild Girls, ne? Ihr habt ja so ein bisschen. Also ich erinnere mich, wart ihr nicht auch irgendwie bei den GIs tanzen und feiern mit denen?
Naja, dann selbstverständlich. Ich war ja, also.
Frühreif warst du.
Ich war ja frühreif, natürlich. Bei Mädchen ist das ja immer
ich
so.
Ich war ja auch so.
Ja, also mit 13, da wusste ich schon ganz genau, was los ist, wo der Frosch die Locken hat. Mhm. Und ich wusste auch schon, dass ich eine Size Queen bin. ich hatte noch eine biologische Frau als Freundin.
Mhm.
Und die hat immer mit den Amis rumgemacht. Die war auch ein bisschen älter als ich. 4 Jahre, glaube ich. Und die hatte amerikanische Boyfriends immer die ganze Zeit. Und genau über die Grenze, in Lichterfelde, da gab es einen Club, der hieß, glaube ich, Studio 78 oder 58, kann mich nicht mehr so erinnern.
Hm.
Und die haben die geilste Mucke gespielt. Also so TLC und den ganzen Rotz, weißt du, und Brotherhood Greed und so, genau das mal, was ich halt liebe. So. Und die hat gesagt, Melly, du musst mitkommen. Oh, Melly, sind so geile Männer und so. Und da hatte ich noch keine Perücke zu dieser Zeit.
No,
da hatte ich mein eigenes Haar. Und ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, was ich anhatte. Ich hatte eine Schlaghose aus Stoff an, in weiß, mit grünen Mustern drauf und ein rotes Oberteil und habe meine eigenen Haare tatsächlich hinten hochtopiert und vorne so ein Seitenscheitel, also so ein Seitenscheitel hier runter und hier hochtopiert und sah aus wie Peck Bundy.
Geil.
Und irgendjemand hat mir gesagt, Kondome mit Wasser gefüllt würde sich sehr gefühlsecht.
No, als Titte?
Als Titte.
Der Witz schreibt sich selbst. Yeah. Oh Gott, das ist schiefgegangen.
Und es hat alles funktioniert. Ich glaube, ich war 14 oder so, geil geschminkt. Die haben uns reingelassen. Ey, ich war so aufgeregt. Die Kerle haben geguckt. Und irgendwann natürlich ist man auf dem Klo gelandet.
Mhm. Mit einem Mann oder ohne?
Naja, nee, ich habe mich halt mit einer Freundin, aber ich glaube, das war ein Unisex-Klo. Also so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber es war ein geiler Club, oh Gott. Und dann ist mir tatsächlich eine Titte geplatzt. Ja. Das zum Thema gefühlsecht. Und dann war der Abend vorbei natürlich. Also, oh. Ja, aber du, das waren die ersten Schritte in Babyschuhen. Also, mein Gott.
Wann war denn dann das erste Mal richtig in Drag? Also, wo du das Gefühl hast, jetzt bist du Womana, jetzt bist du bühnenreif?
Oh Gott, das war tatsächlich, bühnenreif war ich tatsächlich erst, als ich meine Ziehmutter kennengelernt habe.
Super Sandy.
Ja, Super Sandy.
Ja.
Davor war das eigentlich, mehr so Nutte. Also weißt du, wie man
ja,
also,
ja, ja.
So geil ausgehen, geil Hotpants an, geil mit einem 110er fahren. Das war damals dieser Doppelstockbus, der von Lichterfelde über Oskerlehne gefahren ist. Da sind immer die GIs eingestiegen. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, meine Mutter hat sich mal eine Perücke zum Fasching gekauft. Hässliches Ding. Die habe ich verkehrt rum aufgesetzt, dann sah die aus wie ein Bob. Dann habe ich mir wirklich einen Winterschal so als Stirnband à la Jérôme Castel. Toll. Nichts gegen Jérôme Castel, ich liebe sie. Und das war für mich damals ja auch, ich fand das toll, wie die da ihr Stirnband, habe ich das auch gemacht.
Ja.
Und ich hatte kein Stirnband, ich musste mir halt einen weißen Winterschal. Hat aber alles funktioniert. Ja, und dann sind wir so losgezogen, ne? Damals dann noch ins Pool. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, in der. Wo ist denn die Fuggerstraße, wo das Toms Bar auch ist und so? Das ist jetzt das
Mods,
Jacks.
Fugger.
Motzstraße. Mods. Genau. Und da war früher das Pool. Und das war so meine ersten Ausgeh-Dinger in Drag. Also
aber
so
das ist
in der schwulen
Szene. Gay Club, genau.
Das war dann schon Gay Club, ja klar.
Hattest du denn in dem Sinne ein Coming Out? Ich meine, bei uns war es ja relativ klar, wohin die Reise geht. Das war einfach Lob. Ja. Selbstverständlich.
Ich habe meine Männerposter da an der Wand abgeknutscht. Richard Grieco.
Logisch.
Buka,
logisch.
Das war richtig geil. Nee, ich glaube, also das hat jeder gewusst.
Hm.
Also da war nie die Hoffnung, dass ich dann irgendwann mal eine Lesbin werde.
Okay, dann bist du geheilt schwul ausgegangen im Pool.
Genau, und dann?
Und da hatte ich die Sandy aufgelesen.
Nee, da eben nicht.
Ach so.
Und dann hat irgendjemand mal aus dem Pool gesagt, ach Mensch, kennst du das 90 Grad? Und ich kann mich erinnern, dass
hat das damals schon die Bob gemacht? Ja.
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 Ja, ja, das hat die Bob schon gemacht. Und die hat mich dann mitgenommen. Ich glaube, das war dieser Lee Wright, der jetzt leider auch nicht mehr lebt.
Ja.
Wunderschöner Mann.
Ja.
Oh, traumhaft schöner Mann für mich damals, also wirklich. Und der hat mich dann mit ins 90 Grad genommen und dann und da, von da an ging es dann los. Dann habe ich dann die Super Sandy kennengelernt und die wollte erst mit mir gar nichts zu tun haben. Ich fand die toll. Ich habe die da, ich die mit ihrem blondierten Haar und ich sage, oh, toll, 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 toll. Und irgendwann, ja.
Da warst du 15, 14?
Also ich glaube, so im Pool rum, so war ich dann so 16,
ach,
17.
Doch,
so, ja, ja, also in dem Dreh, doch, doch. Genau. Und dann waren so meine ersten Schritte so auf Bühne. Ich kann mich auch noch erinnern. Meine erste Nummer war My Heart Belongs to Daddy in einem rosa.
Die machst du heute noch, die Nummer.
Ja, aber nicht mehr so wie da. Ja, ja, viel besser.
In einem roten?
In einem rosa Kleid, was viel zu kurz war. Also, naja,
whatever.
Der Arsch und das Flömmchen hat rausgeschaut. Und mit einer Schweinemaske. Das war dann irgendwie, das war super Sandy ihre Idee, glaube ich.
Ich wollte gerade sagen, das klingt seiner super.
Also, und so ging es dann los, genau. Und dann war eigentlich, glaube ich, war dann jedes Wochenende, das war dann für mich natürlich, wow.
Hast du Blut geleckt?
Da habe ich Blut geleckt, da habe ich gesagt, ey, jetzt kann ich das endlich ausleben. Jetzt habe ich jemanden, der sich auch auftranst, ne? Und jetzt kann ich da endlich meine feminine Seite so ausleben, wie ich es eigentlich schon immer wollte. Weil das konnte ich ja zuvor nicht. Das waren ja wirklich tragische Versuche, mit dem, was man hatte, sich irgendwie als Frau zurechtzumachen. Und dann durch Sandy, die hat ja einen riesengroßen Fundus gehabt an Kostümen, an Perücken, an Hüten, an High Heels, meine Güte. Also das war wirklich ein Traum für mich, ja.
Und die hat ja auch gleich gezeigt, wie es geht, also wie man sich schminkt und so.
Ja, naja, also ich
so
musste
gut, wie
das ja
halt auch, wusste.
Ja, ja, naja, sie hat das schon gut gemacht, ne?
Ja,
also
kidding.
Toll. Und dann hat sie, aber natürlich, sie war ja auch eine strenge Ziehmutter, ne? Also die hat dann schon gesagt, ihr macht das mal alleine. Und wenn ich es nicht richtig gemacht habe, dann hat sie natürlich auch gesagt, na, wie schaut denn das aus? Und hast du nicht. Naja, aber es war schon toll. Und dann. Ja, dann ging es dann halt los, ne? Dann fing da halt die Nachtleben-Sache an. Dann habe ich natürlich auch Bob und so kennengelernt, der das ja auch damals gemacht hat. Und dann wurde ich ganz schnell ein fester Bestandteil von dieser Szene.
Ja.
Also es gab ja mehrere, es gab ja dieses Pool, es gab ja die Busche und dann gab es natürlich auch dieses, ich würde jetzt mal, es war so ein bisschen mehr Underground oder so, dieses.
Ja, es gab oder so verschiedene Lager, ne? Es
ja,
gab halt das
genau.
Leder-Sex-Lager,
ja,
es genau. gab die Techno-Drogenmäuse,
ja, ja, ja.
Es gab die. Die Busche, der Ostladen. Und es gab halt die Schicki-Schwuchteln.
Und das waren wir.
Yeah.
Oh, wait, wait, wait. Ja, ja, nee, aber dann, so fing es dann alles an, genau. Aber die ersten Jahre, um Gott, also wenn ich mir jetzt Bilder anschaue, dann schlage ich auch die Hände über den Kopf zusammen. Aber
ja.
Damals war das schick.
Eben, also mein Gott, wir lachen ja immer wieder, wenn wir alte Fotos von uns finden. Also
ja.
Als wir schon als wir schon hier tonangebend waren in der Stadt. Und man guckt sich die Fotos heute an und denkt sich, mein.
Oh Gott, na, weißt du noch, dieser Bob und du.
Ja, der Arm.
Die Reise nachher. Wir sahen ja beide aus wie Horror. Schrotthengste. Horror. Oder Stuten, nicht Hengste, um Gottes Willen. Aber wir fanden uns schick.
Ja.
Ja.
Ja. Du. Ich versuche, also ich weiß nicht, ich werde natürlich zu ganz vielen Performances von dir Link in die Shownotes packen, die ihr dann alle angucken müsst und könnt. Es ist eine, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Ich habe mit vielen Leuten schon auf der Bühne gestanden und es ist selten, dass ich neidisch werde, wenn ich mit anderen Leuten performe oder dass ich mir denke, meine Fresse, das würde ich aber auch gerne können. Natürlich, wenn Leute wirklich gut singen können oder tanzen können oder so, das ist klar. Aber du hast was, was man nicht lernen kann. Du hast eine Art von Bühnenpräsenz, die so die Luft aus dem Raum rauspresst, die einfach Aufmerksamkeit einfordert, ohne sie einzufordern. Also ne, die Leute gucken einfach, wenn du auf der Bühne bist und die sind fasziniert, wenn du auf der Bühne bist. Und ich kenne niemand anderen sonst, der Lip-Syncs so mit Leben füllen kann und mit Inhalt, wie du das kannst. Und das ist einfach Fakt. Und ich glaube, du hast auch bis heute den Status der unangefochtenen Lip-Sync-Queen Nummer 1 hier in Berlin verdienterweise. Und ja, that's the tea. Weißt du denn, wann das erstmal Klick bei dir gemacht hat, als du gemerkt hast, ach, auf der Bühne, das ist nicht nur Spaß, sondern ich kann das hier auch?
Das ist schwer zu sagen. Ich habe das ja bis vor kurzer Zeit ja selber nicht für mich begriffen. Ich meine, ich habe gewusst, dass ich ein Talent habe und ich habe auch ein gewusst, genau. Du siehst, ich werde immer noch aufgeregt, wenn es denn darum geht. Mir war schon irgendwie bewusst, dass ich ein Talent habe. Aber für mich persönlich hat dieses Talent immer nie gereicht, weil ich auch, wie du schon gerade eben gesagt hast, ich hätte auch viel lieber gerne singen können. Oder, also performen hat mir schon immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber mir hat es immer irgendwie nicht gereicht. Und ich glaube, deshalb kann ich auch gar nicht sagen, wann das so professionell für mich losging, weil ich eigentlich mich immer selbst kritisiert habe und eigentlich immer selbst zerfleischt habe. Ich glaube, es fing sehr früh an, muss ich jetzt auch wieder meine Ziehmutter erwähnen, Super Sandy, weil ich habe mich schon ganz früh an Nummern rangewagt, die ich eigentlich nie verstanden habe. Zum Beispiel einer meiner Nummern war Je reviens te chercher von Dalida. Je reviens te chercher. Kennst du die?
Nö.
Gut. Ist auch wurscht. Jedenfalls, ich habe natürlich kein Wort Französisch gesprochen. Und ich habe mir das in Lautschrift. Ich wollte diese Nummer immer unbedingt machen. Und wenn ich eine Nummer machen wollte, dann, du weißt ja, ich mache auch eine spanische Nummer. Und ich habe mir das in Lautschrift aufgeschrieben. Und du kannst dir vorstellen, wie das aussieht. Je reviens te chercher. Das stand, war dann Ü. Und natürlich gibt es im Französischen kein Ü. Und, oder gibt es dann Ü? Nee, ich glaube nicht. Naja.
Jedes also, U ist ein Ü.
Naja. Ja, genau. Aber dann haben wir uns daraus einen Witz gemacht. Und Super Sandy hat meine Kopiezetteln riesengroß kopiert und hat die mit auf die Bühne gestellt und hat dann immer so die Blätter abgezogen, wie so eine Seitenblätterin, immer nach der Strophe. Und das war dann irgendwie, das war der Knaller damals in den 90ern.
Kommt aus diesem Kontext das Melisandy-Französisch-Sprech, das Travestioige-Gerede?
Ich glaube, das war, auch so dieser, ich glaube, das war auch dieser Anfang. Ja, nee, aber ja, da, ich glaube, das war so die Zeit. Ja, ja, genau. Aber ich habe mir immer selbst, ich glaube, da fing es schon noch nicht professionell bezahlt. Man wurde ja ausgebeutet. Das ist ja heute nicht anders. Da hat sich nichts geändert. Und aber den professionellen Anspruch an mir selber, den habe ich mir schon sehr, sehr früh gesetzt. Ja. Ja. Also ich wollte auch nie ich fand das für mich so peinlich, mich auf eine Bühne zu stellen, ohne textsicher zu sein. Also das geht in meinem Kopf.
Ja, same.
Ja, nee.
Ja. Ne, ich will das jetzt, ne, every drag is valid und so, ich will jetzt überhaupt auch nicht das niederreden, was andere Leute machen, aber das für mich hat es auch keinen Sinn gemacht, mich da einfach nur hinzustellen, Mund offen zuzumachen, weil ich dann immer dachte, aber wo ist denn der Inhalt so, was ist denn, der Song hat doch auch ein Recht auf Gefühl und auf Message und so.
Na, weißt du, ich glaube, ich habe das ja immer noch nicht, gemacht, um damit Geld zu verdienen, sondern für mich war das ein Ausdruck meiner Weiblichkeit tatsächlich. Also ich habe mir auch Nummern ausgesucht. Heutzutage sucht man sich ja so Nummern aus, die gerade in den Charts auf Nummer 1 sind. Ich habe mir tatsächlich unbekannte Lieder ausgesucht, die mich berührt haben und die auch meine Geschichte irgendwo so ein bisschen, meine Trauer und so wieder gespiegelt haben. Und ich wollte einfach mit meinen Performances das ausleben, was ich in mir gefühlt habe.
Ja.
Und irgendwann wurde das zum Beruf. Hm. Und irgendwann war mir das zu viel. Ja, aber es wurde, also es gibt ja mehrere Etappen und ich meine, du weißt ja selber, also wir haben ja dann auch die letzten Jahre, wo ich noch Travestie gemacht habe, da waren wir auf einem Level. Hm. Also ich meine, ohne das jetzt hier irgendwie hoch anzusehen, aber wir waren ja beide, andere natürlich sicherlich auch. Aber bevor RuPaul's Drag Race oder irgendwas kam, da waren wir ja schon auf einem Level, das heute noch nicht mal ein Standard ist, finde ich aus meiner Sicht. Ne? Also ich finde ja, ich habe mir ja immer viel von so, was du gerade eben gesagt hast mit der Bühne, da habe ich ja immer dich bewundert über deine Make-up-Künste und so, habe ich mir natürlich immer gleich abgeguckt, so, oh, na das probierst du auch. Musste ich natürlich ein paar Mal mehr probieren, dass es gesessen hat, aber da habe ich natürlich auch immer gerne mit einem neidischen Auge rüber geschielt. Ja, aber ich finde, wir haben uns da auch schon ganz schön gedrillt, glaube ich auch.
Ja, ja. Und ich habe das immer mal wieder angesprochen, hast du immer wieder gesagt, nein, du spürst keine Competition zwischen uns beiden. Aber da war natürlich trotzdem immer ein bisschen Competition. Auch einfach also nicht im Sinne von Wettbewerb, sondern im Sinne von, man will gleichziehen, so, und man inspiriert sich gegenseitig.
Ja, das, also da, so hört sich das für mich auch, aber so Competition, also ich habe mich eigentlich immer viel sicherer gefühlt mit dir. Hm. Also das war so ein Zweiergespann, das war, ich glaube, du hast nochmal gesagt, also, was hast du nicht mal gesagt, als du mich gesehen hast, wo wir uns noch nicht kannten, irgendwie, naja, also, die mache ich mir lieber zu Freunden, oder irgendwas hast du doch.
Das kam von dir.
Ach, das habe ich gesagt? Achso, ja. Da habe ich das gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat.
Nein, ich war bei Chantal und da ging es bei mir gerade los, da hatte ich damals die Kolumne hatte ich und war Resident im GMF geworden, so quasi über Nacht und das war so mein erster Taste von Erfolg quasi und dann bist du, wir kannten uns nur so vom Hallo sagen und dann bist du bei Chantal auf mich zugekommen und gesagt, Barbie? Du bist gerade sehr erfolgreich, das gefällt mir. Willst du meine Freundin sein? Und ich war so, what?
Naja, du warst eine Newcomerin, du warst die Erste, die mir irgendwie, irgendwo, ich war ja dann schon jahrelang der große Star am Transvestit.
And it's lonely at the top.
Du weißt, wie das ist. Nee, aber du warst halt die Erste. Also guck mal. Biggie, Ades, ich finde die alle toll, aber die machen ein ganz anderes Genre. Und right. Ich war ja immer die Echte, also ich wollte immer die Echte sein. Wie ich dann letztendlich aussah und rüberkam, ist was anderes. Aber für mich, ich fühlte mich in meinem Genre alleine und einsam. Hm. Weißt du? Abreelen war halt
War nicht
so alleine. Und dann kamst du und dann denke ich, ja, geil. Mit der reel ich zusammen. Mal geil vorbeigereelt. Na, Loga. Und hat ja auch wunderbar funktioniert.
Es hat wunderbar funktioniert. Ja, wir haben also, wunderbare Jahre hinter uns. Wir haben sehr wilde Jahre hinter uns, an die ich mich teilweise nicht mehr so richtig erinnern kann. Ich erzähle dann immer, ich war jetzt neulich bei Gag im Podcast und dann wollten die so, die haben so gehört, so was und so und ich habe früher so Gangbangs gemacht. Ich so, ja klar haben wir Gangbangs gemacht. Wir haben Poppen der Ehre auf und runter bestellt und dann kamen die und wir hatten Spaß. Oh, das ist ja abgefahren und so. Also die kennen das heute auch nur noch so aus der Legende. Aber ja, da hatten wir sehr, sehr große Jahre, sehr viel Spaß. Ich kann mich erinnern, meine erste Erinnerung, wo ich wusste, okay, jetzt sind wir tatsächlich Schwestern. Jetzt kommt die Geschichte. Da waren wir, ich war bei dir zu Hause, damals noch in der, war das die Eosanderstraße hier, ich meine.
Ich glaube, das war ja.
Ja. Und lag in der Badewanne und hab mir die Beine rasiert für irgendeinen Gig oder für, ich weiß nicht, ob ein Typ kam. Ich glaube, es war ein Gig, I don't know. Auf jeden Fall kamst du rein.
Für Typen hast du dir nicht die Beine rasiert, das muss ein Gig gewesen sein.
Manchmal habe ich mir auch die Beine rasiert für den Typen. Und auf jeden Fall lag ich und direkt neben meinem Kopf, wenn da war die Kloschüssel. Und dann stürmt die Melli rein und flatscht mit dem Hintern auf die Schüssel und knoddert los. Ja. Und ich so, was machst du denn da? Und sie schaut mich verächtlich von oben an und sagt, wenn du meine Schwester sein willst, musst du da jetzt durch.
Ja. Und seitdem haben wir uns noch nie voneinander mehr geschämt.
Das stimmt.
Ich meine.
Das stimmt.
Und wir haben davor voreinander vorher Oralverkehr mit anderen Männern betrieben.
Yes.
Unsere Scheiden haben wir natürlich nie angeschaut.
Nein.
Bis auf das.
Bis auf das eine Mal.
Auf Mikro noch.
Ja.
Naja, aber du. Ich finde, das ist auch wirklich so ein Grundvertrauen. Also.
Ja.
Oder?
Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Also ich habe gerade, als ich auf dem Klo war, habe ich überlegt, wie viele andere Menschen ich kenne, bei denen ich nicht mal auf die Idee komme, die Tür zuzumachen. Und das sind wirklich nur 2 oder 3. Ja.
Ja, nee, aber
ich habe vor dir wirklich keine Scham mehr.
Nö.
Also, and I love.
Natürlich. Also ich meine, ich finde das auch toll. Ist ja doch wunderbar. Das ist doch das Natürlichste auf der Welt.
Ja.
Ja.
So muss das auch sein.
Oh, wait.
Stichwort Mykonos, wo wir es gerade schon angesprochen haben. Wann warst du das erste Mal auf Mykonos?
Tja, also ich glaube, es war 2000 oder 2001.
Fuck, so früh.
Ja, und das ist auch eine ganz lustige Geschichte. Ich und Martina, da hatte ich das übrigens schon professionell gemacht und zu damaligen Zeiten hatten wir einen Gig in München. Wir wurden gebucht und haben pro Person 500 Euro gezahlt
bekommen. Was damals ein Vermögen war.
Ja. Dann hatten die uns noch einen Leihwagen organisiert. Wir müssten ganz dringend nach München kommen, haben uns einen fetten BMW vor die Tür gestellt und es war also, wir sind losgebrettert und voilà. Wir haben unsere berühmt-berüchtigte Nummer gemacht.
Ach so.
Wie heißt denn die da? Ach Gott, jetzt komme ich nicht. It's raining.
Ja. Enough is enough,
genau. Wie oft haben wir den Schinken gemacht?
Ich habe es immer gehasst.
Aber da hast du es gemacht. jedenfalls haben wir das gemacht, du hör bloß auf. Das war eine riesengroße Geburtstagsfeier. Hohe Tier und hast nicht gesehen in so einem Club. Und wir kommen natürlich wie immer raus. Wir haben uns natürlich Accessoires. Wir kommen da immer als Putzfrauen raus und wir fangen da an mit einem Besen zu Dings und die Leute gucken einfach nur uns an blöd. Und dann wird auch noch das Putzlicht angemacht. Das war gar nicht verabredet. Und dann fangen die Putzfrauen da auf einmal an zu tanzen und zu choreografieren. Minimalistisch natürlich. Und ohne Proben ganz nach oben. Dann war die Nummer zu Ende und wir machen so, reißen so die Hände in die Luft, so, tschakka. Und kein Mensch hat sich dafür interessiert.
Wirklich?
Es hat sich niemand dafür interessiert. Ich schwöre, es hat nicht eine Person geklatscht.
Oh Gott, das hat mir auch mal auf Mykonos, weißt du das noch?
Ja. Aber du, das und das.
Worst moment ever.
Du. Worst. Und wir sind wirklich, dachten, scheiße, egal. Wir fahren dann wieder zurück. Hauptsache die Kohle ist da. Wir hatten ja Vorkasse bekommen, was damals auch noch nicht üblich war. Mhm. Und dann kommt ein Typ rein, Harry. Ich kann mich noch erinnern. Och, wart ihr toll. Oi, ich habe einen Freund auf Mykonos und der sucht händeringend 2 Transen irgendwie auf Mykonos. Ihr müsst kommen. Ich glaube, es war August, wo wir diesen Auftritt hatten.
Warum hat denn Harry nicht geklatscht, das Schlampenmal, wenn der
so keine Ahnung. Fand? Wahrscheinlich hat er sich geschämt, als Einziger zu klatschen. Du weißt ja, wie das ist.
München, ey.
Ja. Und wir haben dann so gedacht, irgendwie, ja, komm, erzähl. Ja, ihr hat uns seine Karte gegeben, ihr müsst unbedingt und hast nicht, meldet euch. Wir haben auch noch unsere Nummern gegeben und wir haben uns natürlich nichts dabei gedacht, haben dann natürlich das so im Sand verlaufen lassen, wie wir es ja immer gerne machen, wenn man so schön faul ist. Und dann ruft er nach einer Woche an, ja, wo sind eure Fotos, wo ist alles und bla bla bla. Und wir so, wow, nee, oh, der meint das ernst. Fotos hingeschickt und schwupps, im September 2001 oder 2000 waren wir das erste Mal tatsächlich auf Mykonos. Und das war dann wirklich, das war für mich, glaube ich, der Startschuss, wo ich dann wirklich richtig professionell das anfing, richtig, also für Geld zu machen. Ja. Und tagtäglich, also 7 days a week.
Hast du da gleich die ganze Saison gemacht? Oder?
Nee, das war dann die Nachsaison, September. Das war immer, also es ist ja immer Mai, Juni ist ja Mykonos immer so das Highlight und dann so Ende August, September ist ja die schönste Zeit.
Ja, ja, aber du hast ja die letzten Jahre hast du ja wirklich von vor der Saison, also ab Mai bis nach September quasi jeden Abend auf der Bühne gestanden. Das war da noch nicht so krass. Du hast da erstmal nur ein paar Wochen gemacht, oder?
Da habe ich erstmal nur ein paar Wochen, 4 Wochen, glaube ich, haben wir durchgezogen, ja, genau.
Aber gleich jeden Abend auch.
Gleich jeden Abend.
Und das war im Pieros oder wo war das?
Das war noch im Pieros, ja, ja. Ach, im Alten, ja, toll. Da war noch nur unten das Pieros, noch nicht das Oberste. Ja, ja. Ja. Und ich sage dir, das kein Licht, kein gar nichts.
Das auf dem Schuhkarton ist man
aufgetreten. Nee.
Das Ding links von der Tür?
Das war ja noch, da wo du gekommen bist, das war ja dann schon der Bühne, das hatten wir dann schon erreicht. Nee, wir stehen auf der Bar, sind wir gegangen. Wir haben sind auf der Bar aufgetreten.
Oh Gott.
Und die Dekoration war tatsächlich immer noch aus den 50ern. Alles, was da drin hing.
Toll.
Ja. Und so ging es dann los. Und dadurch, dass ich das jeden Tag machen musste, dann wirst du ja auch sicher in dem, was du machst, mit Make-up, mit Haare und so und so. Und das habe ich dann 13 Jahre lang durchgezogen. Also dann ab das nächste Jahr dann wirklich die ganze Saison.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, von Ende Mai, manchmal schon im April, bis Ende September, jeden Abend in Drag auf der Bühne, kein Tag Pause, kein Tag frei. Durchgezogen.
Das ging alles, ja, durchgezogen. Das ging natürlich nicht ohne Alkohol, ne?
Nein, das ist klar.
Aber du, das hat alles entschädigt. Ich meine, wen haben wir da alles kennengelernt, ja?
Ja, true.
Ja,
true.
Viele Türen geöffnet.
Ja. Und das ist am Ende des Tages, das ist halt auch eine Routine, die dir keiner mehr wegnehmen kann. Ne? Das, man kann dir ein Mikrofon in die Hand drücken und du kannst sofort hosten und kann dir irgendwie eine Bühne stellen und dich da drauf schubsen und du kannst sofort loslegen. Das, ne, da ja, hast ja, halt auch ja, ein riesen ja, Repertoire ja. Und eine Routine, die andere Leute nicht haben dadurch. Das ist halt schon enorm.
Ich habe jetzt noch nicht mal geguckt. Ich glaube, ich habe so 100 Nummern im Repertoire, die ich da selber alle nicht mehr performen kann und will, weil man die einfach 30 Jahre lang gemacht hat. Ich meine, zum Besten die Whitney immer noch. Oh Gott, ich kann es nicht mehr.
Du bist die beste Whitney
Houston. Die beste Weiße.
Die beste Weiße
Whitney Houston,
die es gibt. Ja. True. Ja, ja, auch das packe ich in die Shownotes, die Whitney Houston-Geschichten. Zu der großen Conchita-Whitney-Nummer kommen wir natürlich noch. Weißt du, wann mein erstes Jahr Mykonos war?
War das 7 oder 9? Ich weiß es nicht genau.
Ich
habe dir ja
Ibiza
immer...
Ibiza war ich, das war nach Kai, das war so 2005, habe ich noch Ibiza gemacht.
Dann muss das 7 gewesen sein. Das muss 7 gewesen sein, weil okay. Ich habe 13 aufgehört. Du warst ja mehrmals da. Du warst ja bestimmt 4, 5 Mal da.
Ja.
Dann war das 7 tatsächlich.
Okay.
Und du wolltest mir immer nicht glauben.
Ich habe dir nicht geglaubt.
Nein, das Paradies, ich habe dir ja immer gesagt, Mykonos ist das Paradies auf Erden für uns. Da wachsen... wunderschöne Adonisse am Strand, an den Bäumen, am Straßenrand, überall. Und du hast es mir nicht geglaubt.
Nein, habe ich nicht.
Und was war gewesen?
Du hattest recht.
Und was ist dir passiert am ersten Abend in
Am Durant? Zweiten. Am zweiten? Ersten Abend war nichts. Ich weiß nicht, was am ersten Abend war. Da war der Wurm drin. Vielleicht waren wir auch nur aufgeregt oder was, keine Ahnung. Am ersten Abend ist nichts passiert. Aber dann am zweiten sind wir aus dem Club gefahren. Das könnt ihr auch alles in Tragisch, aber geil 2.0 lesen. BarbieBreakout.com. Und sind... mit dem Mofa nach der Show über die Insel und direkt an der ersten Hausecke standen so zwei Typen. Ich habe angehalten.
Die erste Kurve aus der Stadt.
Wirklich die erste Kurve aus der Stadt. Und die Bratzen, also die Melli, fährt mit dem Mofa, jetzt pass mal auf, Breaker. Und hält vor den zwei Typen an, sorry, does anybody have a cigarette for me and my sister? Ja, und der Rest war dann schlüpfrige Geschichte.
Kann man, wie gesagt, in deinem Buch wunderbar nachlesen. Dann müssen wir jetzt, ja.
Nein, werden wir nicht. Aber es fühlte sich ein bisschen an wie Sextourismus die ersten Jahre, aber sie haben ja...
Du warst die größte Sextouristin, die ich jemals gesehen habe. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, du hast es ganz schnell drauf gehabt. Ach komm, Melli hier, wir tun jetzt mal so, als wenn das Mofa nicht mehr geht.
Oh Gott.
Und dann bist du ja die Abhänge runtergerannt noch.
Die Telefonzelle. Wir haben uns an die Telefonzelle gestellt und haben getan, als wäre unser Mofa kaputt.
Hallo, okay.
Und das Telefon ging gar nicht. Wir haben so, oh, nobody's helping. Erst immer so mit Arsch raushalten an die Straße und hoffen, dass jemand anhält. Und anhalten, they did. Ja, viele, viele, viele wilde Geschichten auf Mykonos, wunderbar. Aber auch echt tolle Erinnerungen.
Ja, und die gehören auch uns. Tolle also, das ist auch wirklich, aber wir haben auf jeden Fall wahnsinnig viel. Also auch künstlerisch natürlich.
Ja.
Ja, natürlich.
Ja.
Ich meine, wen haben wir kennengelernt? Ich meine, Rest in Peace, Alexander McQueen, ich kann mich daran erinnern.
Ja, das war ein toller Sommer.
Die uns, der war ja mehrere, wir haben die, war das nur die eine Saison?
War nur die eine
Sicher?
Saison.
Sicher? Ich dachte, der wäre nächstes
Jahr. Also kann sein, dass der nochmal da war, aber da war ich nicht da.
Wie der denn wirklich tatsächlich ohne Huschi-Buschi hinten in der Abstellkammer, wo wir uns umgezogen haben, reinkam in der Küche. Ja, na,
ich
ja,
habe das Foto, aber das Foto ist homophob. Ich habe die schlimmste Perücke seit der Welt. Das war der Sommer, wo mein Gepäck abgehauen ist, weißt du, wo ich keine Klamotten dabei hatte. Und keine
Haare. Das war doch die Perücke doch noch, die dir dann Ilse geschenkt hat.
Hab ich?
Ja. Aber der stand die dann gut. Die hat noch mehrere Saison überlebt. Auf jeden Fall fand ich, also wen haben wir alles kennengelernt? Die Gautier. Und die McQueen, das war tatsächlich der Sommer und am nächsten Jahr, glaube ich, hat die sich doch dann.
Nee, das war schon 2, 3 Jahre später, meine
ich. War sicher?
Ja, glaube schon. Also, I don't know.
Ich weiß es auch nicht mehr. Wir wollen jetzt auch nicht, ja. Aber auf jeden Fall hat die uns ja noch die Kostüme denn und noch die, kannst du dich noch erinnern, wie im Zug
rummacht? Die Schleife.
Ja, die Schleife und alles. Ja,
die Melli hatte damals so ein jadegrünes Stretch-Satter, Neckholder, Shoulder, irgendwas Kleid. Und ich hatte ihr die Haare so Brigitte Bardot-mäßig hochgesteckt, dann Arm, die sah rasend aus. Und dann kam die McQueen und die Melli hatte halt diese Schluppe um den Hals und wir hatten halt so eine Schleife reingemacht und dann kam die McQueen und, oh darling, let me do this. Mm. Und macht so mit ihren Händen und ich wusste ja nicht, was die für ein Background hat. Die kam ja aus dem Tailoring, die hat ja Uniformen genäht und so, die hat ja ganz lange wirklich Handarbeit gemacht.
Und das ging ja wirklich aus dem, das
Ja, und die macht immer so blub, und plötzlich hattest du so eine, wie so eine Origami-Rose am Hals. Das war geil. Irre.
Mit so einem Leopard-Tuch war das, glaube ich, so ein
Bild. Nee, das gehörte zu dem Kleid, das war da dran. Ah, okay. Ach ja.
Ach na, wir haben viele Geschichten. Oder noch mit Valentino, der uns zum Essen, ich weiß nicht, war das mit
da
dir?
Da
war
ich nicht dabei.
Achso, da waren wir mit Martina. No, no. Und dann saßen wir mit der am Tisch und die hat uns nicht angekickt.
Wirklich?
Ja, der hat uns eingeladen, aber hat uns ignoriert den ganzen Abend.
Der wollte einfach bunte Vögel am Tisch.
Wahrscheinlich.
Nee, ich war den Sommer, wo Brian Atwood die Verlobung gefeiert hat.
Mit dem Heli nach Santorini. Oh, kannst du dich da noch erinnern? Wir haben ja dann immer diesen Sister-Look gemacht. Wir sahen ja immer gleich aus.
Immer Twins.
Ich war die Brünette und du warst die Blonde. Ja. Und kannst du dich noch, als wir hier landet sind mit mir.
Was sagen wir immer? Marilyn Monroe und wie heißt die andere? Jane Russell. Naja, war das Jane Russell?
Jane Russell, aber ich wollte ja immer die Sophia. Ich war Sophia.
Ja, aber es gibt auch diese Szene bei Gentlemen Prefer Blondes, wo sie da reinmarschieren.
Marilyn und Jane.
Hm. Ja.
Und wie denn das Very Lied awesome. Lief, unser Lied?
Boosie.
Oh, get over it. Get over it.
Ja, das packen wir auch in die Shownotes.
Muss unbedingt sein.
Ich sehe gerade, ich schaue auf die falschen Notizen. Ich schaue die ganze Zeit auf die Notizen und denke mir, warum macht hier nichts Sinn?
Das war doch auch das Jahr mit der Kretz. Die sich dann rausgestellt hat, dass keine war.
Das war das Schlimmste. Ich hatte eine Affäre angefangen in Berlin mit einem Typen.
Oh Gott.
Kurz bevor ich nach Mykonos musste. Und war dann in Mykonos und krieg von dem einen Anruf. Übrigens, musst du was sagen, ich habe, glaube ich, die Krätze. So, und jetzt war ich mir nicht sicher, ob unser Kontakt ausgereicht hat, um mir das zu holen oder nicht, aber ich war vorsichtig und dann hatte man natürlich so hypochondrisch, ne, kriegt man so ein bisschen Jucken. Und hab's der Melli erzählt, die Melli ist ausgerastet.
Ist halt auch gejuckt auf einmal.
Und dann sind wir zur Apotheke und haben da dieses Kretzemittel gekauft in einer wahnsinnig hohen Konzentration, weil die das normale Medikament nicht hatten, sondern halt nur so ein Kanister mit ultra hochkonzentriertem Scheiß. Und wir konnten die Gebrauchsanweisung nicht lesen, weil das natürlich alles in Griechisch war. Mm. Und haben dann einfach nach Daumen das Zeug in die Badewanne gekippt.
Wir haben es unverdünnt auf unsere Haut und ich habe dich angeschrien, mach das!
Nein, ich saß in der Wanne und du hast mich nicht aus der Wanne gelassen, du dumme Sau.
Oh Gott,
und das hat gebrannt wie Schwein.
Ja, du, es hat einfach da drinnen! Ja. Aber du hast mich gezwungen, es dann auch zu machen. Ich habe es ja dann auch gemacht.
Yes.
Natürlich, willst du meine Schwester sein? Dann musst du das jetzt machen.
Ach, das war ein toller
Satz. Ach Gott, aber es gibt so viele mehr. Also man kann von 1 ins 100, das ist ja.
Wie ist es denn dann, also wir haben ja dann auch viel zusammen aufgelegt. Mm. Ne? Wir waren ja auch so DJ-Team. Mm. Und ich bin ja dann Oktober 2015, nach dem 3. Oktober 2015 hatten wir einen Gig, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, in Bremen oder so. Mm. Und das war total mies. Also da haben wir uns beim Auflegen schon so lala gefühlt und dann hatten die am nächsten Tag, hatten wir auf der Facebook-Seite von der Veranstaltung einen quasi Shitstorm, wie grauenhaft wir aufgelegt hätten und wie dicht wir gewesen wären, waren wir gar nicht. Und das war so für mich, ich hatte ja schon lange keinen Bock mehr auch auf die Musik und auf das ganze Ding. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, wisst ihr was, macht eure Scheiße alleine, ich bin raus. Du hast es dann aber dann weiter gemacht, ne? Du hast noch weiter aufgelegt.
Ja, weil ich kein zweites Standbein hatte. Also für mich war das ja in dem, für mich war das ja dann letztendlich, es ist ja, also was wirklich so aus Lust oder aus einer transsexuellen Identität heraus entstanden ist, ist denn doch tatsächlich ein professioneller Beruf geworden, was ich eigentlich so, also jetzt im Nachhinein, wenn ich zurückschaue, so nicht haben hätte gewollt. Wie sagt man, das war falsches Deutsch?
Hätte haben wollen?
Hätte haben wollen. Und das hat mich dann auch letztendlich kaputt gemacht. Und natürlich auch der Abschied von dir, da jetzt professionell weiterzuarbeiten oder als DJ-Team, da ist natürlich auch eine riesengroße Sicherheit weggebrochen. Mhm. Und die mir dann auch, glaube ich, bis zu meinem Ende gefehlt hat. Also das hat mir wahnsinnig viel Energie gekostet, mich da wirklich dann noch immer hinzustellen und das alleine zu machen, obwohl ich auch erfolgreich war. Also es ging ja dann wieder bergauf. Und ich hatte ja auch tatsächlich dann wirklich wieder riesen Bookings und die wurden mega bezahlt, also im vierstelligen Bereich, weil ich dann einfach dann gesagt habe, okay, mein Lampenfieber, meine Nervosität ist so hoch, ihr müsst das und das bezahlen. Und die Leute fingen an, das zu bezahlen. Also das war ja das Geile. Dann habe ich gesagt, okay, solange wie das geht, machst du es weiter. Ja, aber das war natürlich schon ein harter Schlag, dass du dann das an den Nagel gegangen hast. Du hattest natürlich noch dein Make-up und alles, hatte ich alles nicht. Und ich war noch nicht bereit, mich da irgendwie so zu verabschieden, weil das ja die einzige Struktur auch so in meinem Leben war. Ne? Das war ja immer so kontinuierlich, okay, nächstes Wochenende hast du den und Gig und dann kannst du dich die Woche erinnern. Das war halt die einzige Struktur in meinem Leben, ja. Mhm. Und alles andere hat mir dann noch mehr Angst gemacht. Dann habe ich mir gedacht, lieber gehst du dir da das Lampenfieber ein, anstatt dir irgendwie was anderes auch noch zu suchen, ne? Weil ich auch nicht wusste, ob ich irgendwas andere, ob ich andere Talente habe. Im Nachhinein weiß ich das natürlich, dass ich die habe. Ja, aber nee, es war schon, aber es war der Anfang vom Ende.
Hm? Das ist meine Schuld.
Nee, ist nicht deine Schuld, im Gegenteil. Also, dadurch habe ich ja dann irgendwann auch andere Wege einschlagen können. Hm. Ich meine, wer eine macht immer den Anfang. Hm. Ne? Ich, ob du oder ich, aber ja.
Jetzt bist du im Retail gelandet, ne? Du bist jetzt Verkäuferin.
Ich bin jetzt Verkäuferin. Naja, also ich bin stellvertretende Shopleitung.
Geil.
Ja, also ich habe mich sehr schnell hochschlafen können. Also ich war ja, ich habe mich ja dann tatsächlich, ich hatte ja einen Burnout tatsächlich. Und zwar war das genau mein 40. Geburtstag, da hatte ich ein Booking in Zürich und ich hatte schon überhaupt gar keinen Bock mehr auf die Sache. Also ich wollte, ich hatte so ein Lampenfieber, dass ich dann natürlich auch beim Fertigmachen habe ich natürlich schon ein kleines Wodkachen getrunken und so, aber ich war jetzt nicht dicht, überhaupt nicht. Und dann war noch mein 40. Geburtstag und dann war ich in diesem Club. Und dieser Druck wurde auf einmal so stark, dass ich da wirklich da stand, vor den Leuten, hab aufgelegt und ich habe einfach gar keinen Bezug mehr gehabt zu dieser Crowd, zu diesen Menschen, die ja auch letztendlich immer jünger geworden sind. Hm. Du bist eine 40-jährige DJ, das geht überhaupt gar nicht. Und habe überhaupt gar nichts mehr herstellen können. Keine Verbindung mehr zu den Leuten da, zu den Tanzen. Also nicht mehr, was man ja haben sollte als DJ. Und ich konnte auch keine Verbindung mehr im Kopf machen, welches Lied als nächstes gespielt werden könnte. Das passt ja super. Das kannst du dich ja noch erinnern, wo wir aufgelegt haben. Ach komm, guck mal hier, geil. Jetzt passt die Nummer geil. Das war alles weg. Und dann stand ich dann da einfach nur, habe ich gesagt,
wie vom Donner gerührt.
Wie vom Donner gerührt. Und habe gesagt, ich kann das jetzt hier nicht mehr. Habe meine Sachen gepackt. Bin aus dem Club raus und auf den Weg raus wurde mir tatsächlich noch mein Laptop geklaut. Aus der Tasche raus. Und das habe ich aber erst am nächsten Tag gemerkt. Und da war für mich klar, okay, ich hatte kein Backup gemacht von meiner ganzen Musik, meine ganzen Remixe, die ich mir jahrelang so zusammen gesucht habe. Und da war für mich klar, okay, jetzt ist Schluss. Da ist Schluss. Ich habe es dann natürlich noch mal ein bisschen probiert, habe mich dann aber dann anderweitig orientiert, habe natürlich dann, ich habe dann eine Therapie anfangen müssen wegen diesem Burnout, also was müssen, ich wollte. Und habe mich dann anderweitig orientiert und bin dann in die Make-up-Branche auch gegangen, genau. Und da fing dann das mit dem Retail an. Da bin ich auch ganz schnell als Sales-Coach dann hochgewandert und jetzt bin ich bei der zartesten Versuchung seit es Schokolade gibt. Natürlich nicht. Das ist ja Milka. Nee, ich bin jetzt bei Lind. Ja, genau. Kommt vorbei.
Na, das ist auch, also ich habe das am Anfang, als du das gesagt hast, dass du jetzt anfängst, irgendwie dir einen ernsten Job zu suchen, so habe ich gedacht, um Gottes Willen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber damals, der Make-up-Laden war ja in so einem Shopping-Center auch und ich erinnere mich, dass ich das erste Mal, als ich da war, davor stand und dich so aus der Entfernung beobachtet habe, wie du mit den Kunden umgegangen bist und mir dachte, das macht irgendwie alles total viel Sinn. Und irgendwie hast du es, das, was sie bei Drag Race den Leuten immer sagen, du musst das, was dich ausmacht, erkennen und das dann in jede Challenge mitnehmen. Ne, das sagen sie den Mädels ja immer. Und das, ich hatte so das Gefühl, dass das bei dir, dass du das so mühelos gemacht hast, dass du einfach die Melli mitgenommen hast, auch in deinen Verkauf. Und du warst halt, du hast das umgesetzt. Du warst halt super charming, du warst ultra gay natürlich. Aber du hast die Leute genauso verzaubert und hast die Bühne da auch für dich eingenommen. Das hat total funktioniert.
Naja, das hat so funktioniert, dass ich, das war ja ein Prozess, mich wieder selber zu finden. Also die Melli musste ich ja nicht erst rausholen aus dem Koffer und aufsetzen, sondern ich habe dann einfach mein äußerliches, meine Hülle wieder, also das ist verloren gegangen, habe ich das Gefühl gehabt. Und das habe ich wieder miteinander verbunden. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst auch die Melli ohne Perücke sein. Und das habe ich ja immer unterdrückt irgendwie, weiß ich gar nicht warum. Dann habe ich das einfach gemacht und habe gesagt, oh, also mir fehlt die Bühne jetzt hier nicht, weil ich habe ja eine neue Bühne. Und die waren natürlich alle wahnsinnig begeistert. Ich habe den Leuten ja alles verkauft. Ach, schauen Sie mal hier, oh mein Gott. Und du, das ging wunderbar, hier einen Eyeliner gezogen, zack, zack, zack. Oh, kann ich das auch? Natürlich, kaufen Sie sich ein paar Mal üben, fertig. Und ja, und so habe ich dann halt auch entdeckt, ich brauche, weißt du, selbst ein Müllplatz kann eine Bühne sein. Alles kann eine Bühne sein, ja. Also
Ja, und es ist am Ende vielleicht ja nicht mal dran gebunden, dass man ein Kleid anhat und eine Perücke aufhat oder genau. Ein Make-up in der Fresse, sondern dass man, und es muss ja auch nicht Melly in dem Sinne Melly sein, sondern dass einfach dieser Anteil von dir integriert ist jetzt ins Ganze. Ne? Das, der Show-Anteil ist
naja,
quasi.
Naja, das ist halt das Problem gewesen, ne? dass Melly wurde zu, Melly ist ja die große Schwester, letztendlich, also was ich gelernt habe, und die hat halt zu viel Raum eingenommen, aber die kommerzielle Melly und nicht das Mädchen, das kleine Mädchen Melly. Hm. Und deshalb musste ich da auch einen ganz klaren Cut machen, dass die kommerzielle Melly weg, die musste weg.
Das heißt, du hast Travestie komplett beendet.
Also Travestie, ja, ich habe die, was heißt, ich habe Travestie beendet. Ich bin ja immer noch eine Transe. Bin ja immer noch eine Tunte.
Ja.
Und das fühlt sich jetzt aber wieder, das fühlt sich echt an. Das ist jetzt so, ich bin wieder ich. Ja, ich sehe mich auch. Auch wenn ich jetzt unrasiert mit dem Vollbart sitze, ich gucke trotzdem, ich kann wieder ins Spiegel gucken und kann mich weiblich anschauen und denke, oh, da ist sie. Und das habe ich halt nur gehabt, als ich einen Dutt auf hatte. Ne? Und das ist mir alles über den Kopf gewachsen. Das ging dann nicht mehr, ne? Dann hat man gesoffen, dann hat man andere Sachen gemacht und so. Und also, ich war einfach aus der Balance geraten. Ja. Und jetzt alles ineinander. Also wieder miteinander zu vereinen, ist einfach ein wunderbares Gefühl. Ja. Ich bin ja jetzt nicht, ich fühle mich mehr in meinem Körper ja wohl. Also wie sagt man, ich bin genderfluid, glaube ich, sagt man. Ja. Genau. Und ich musste einfach auch meinen homosexuellen Mann in mir akzeptieren. Denn ohne den geht's nicht. Ja. Und dieser kleine Junge, den ich ganz früh anfing zu vergraben, indem ich immer mehr die Melly. Das ging dann nicht mehr gut. Also, das war absolut nicht ausbalanciert, wie sagt man? Ausbalanciert heißt ja, wenn es in Balance ist. Das Gegenteil.
Ja, es war nicht in Balance.
Es war halt überhaupt gar nicht mehr in Balance.
Ja.
Überhaupt nicht mehr. Die Melly wurde gefeiert und wie du schon sagtest, man kam rein und die Leute haben wirklich, also nicht optischen Knicks gemacht, aber man hat das schon so gemerkt, ja, ne, wenn man den Raum betreten hat. Das war auch alles ganz geil. Aber das war nicht das wahre Leben. Denn im wahren Leben waren dann andere Sachen da, ne? Dann kam die Depression. Ja, dann kam das und das, weil die hat halt diese Erfüllung tagsüber oder in der Woche gefehlt. Und sich dann von einem Kick zum anderen zu quälen, bis dass man wieder dieses Gefühl hat. Also wie gesagt, da spielten viele Sachen eine Rolle. Und ich musste erstmal diesen kommerziellen Drag-Job an Nagel hängen. Und zwar bis heute. Also ich habe da auch gar kein Bedürfnis. Und wenn es mich juckt, dann ziehe ich zu Hause High Heels an und ziehe mir einen geilen Satinmantel an und husche durch die Wohnung und mache mir einen vor. Also das reicht mir dann schon, weißt du? Ich brauche also nicht mehr diese Aufmerksamkeit von außen, sondern es reicht, wenn ich mir die Aufmerksamkeit selber schenke. Mir selber schenke.
Du hast gerade was gesagt, was mir im Kopf geblieben ist, dass mir Melly immer die große Schwester war. War das damals in Telto auch schon? Ich kenne ja die Storys, dass du im Schulbus gefahren bist und die Nazis dich da immer mit den Blicken irgendwie dir schon angekündigt haben, quasi, wir wollen dir auf die Fresse hauen, wir wollen dir auf die Fresse hauen. Und du hast ja bis heute eine sehr wehrhafte Natur. Wenn jemand doof kommt, dann wirst du ja sehr laut. Ist das der Teil, wo du auch sagst, das ist die große Schwester, oder?
Ja. Ja, ja, das ist schon. Ja,
die beschützen musste.
Die, so. Genau, das ist die große Schwester, die beschützen musste, ja. Ja, ja, ja. Aber das war mir damals natürlich noch nicht so bewusst. Das ist natürlich jetzt erst in den letzten 2 Jahren, habe ich sehr viel über mich selber erfahren und konnte mir natürlich dann auch mal einen Reim draus machen, ja, wie das alles war. Vorher war das alles irgendwie nur gequirlte Scheiße, die man erstmal, die man erstmal zusammenfügen musste. Man musste dieses Puzzle erstmal puzzeln und dann gucken, aha, das ist also deshalb passiert. Und ich war halt auch sehr bequem, also mit mir selber, ich habe mich schon immer sehr viel mit mir selber beschäftigt, aber vielleicht fehlt dir da so ein bisschen dieser letzte Tropfen irgendwie, dass man sich wirklich richtig, oder dass man sich so am Ende einer Sache fühlt, dass man nicht mehr weiterkommt, dass da eine Mauer ist. Und das war das halt, wie gesagt, an meinem 40. Geburtstag, dass ich dann wirklich gesagt habe, so jetzt gehst du das mal alles an, jetzt guckst du mal, was dir wirklich wichtig ist und was du brauchst vor allen Dingen in deinem Leben, um wieder glücklich zu sein. Ja. Ich würde jetzt sagen, komplett an, ich kann, natürlich finde ich es noch geil, aufgetrennt sein. Ich gucke mir auch immer noch meine Videos an und dann läuft es mir auch noch.
Anderen gucken.
Ja, und dann läuft es mir natürlich auch noch die Schenkel runter. Aber ganz komisch, ich habe keinen Bezug mehr zu dieser Person, wenn ich mich da selber anschaue. Weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dich siehst. Hast du einen Bezug dazu?
Also zu den ganz alten Sachen nicht. Also ich habe neulich nochmal die Sisters das in Crime Sachen geschaut, die wir gemacht haben, als wir diese zwei Nächte im Rauschgold gemacht haben. Da habe ich nochmal ein paar Sachen geschaut. Zu der Person habe ich noch einen Bezug. Andererseits ist der Schmerz, den ich da lebe auf der Bühne, also gerade bei der Je suis malade, das ist ja, ne, das war ja damals sehr aktuell für mich. Das ist heute eine Nummer, wo ich momentan, glaube ich, würde ich mich komisch fühlen, wenn ich die machen würde. Weil das einfach nicht, I'm not in that place anymore.
Es ist so komisch auch, dass wir auch immer diese Phasen, ich kann mich erinnern, also uns ging es ja beiden nicht gut.
No.
Nee. Und das ist halt auch eine Sache, die sich bei uns irgendwie, wie so viele Parallelen wir auch hatten, schon von der Kindheit, obwohl wir uns gar nicht kannten, aber so wie getrennte Schwestern und wir mussten das Gleiche erleben.
Das haben wir auf Mykonos auch oft genug erzählt. Ja.
Und
aber wir sind ja auch Hexen. Also du bist eine der wenigen Personen, oder ich glaube momentan die einzige, mit der ich das noch habe, dass ganz oft Sachen, an die ich denke, dann rufst du mich an und redest davon oder ich kaufe mir was und ich treffe dich und ich bin der Einzige, der das hat weit und breit in meinem Bekanntenkreis und dann treffe ich dich und du hast genau das gleiche Ding gekauft. So, also da ist schon sehr viel Verbindung.
Oder mit letztes Jahr, dass ich mit dem Wohnmobil durch die Toskana weiter und du hast gesagt, was? Ist nicht dein Ernst?
Ich habe meine ganzen Toskana-Recherchen gezeigt, weil ich gerade eine Woche vorher damit angefangen hatte.
Hexerei.
Ja, bekloppt. Ja. Du hattest gerade von Geburtstagen gesprochen, von deinem 40. Geburtstag. Du bist bei Conchis Geburtstag. War das dein letzter großer öffentlicher Auftritt oder?
Da hatte ich eigentlich schon mit allem abgeschlossen.
Ja,
Das war Conchis 30. Geburtstag. Okay, wow. Oh Gott, haben wir jetzt verraten, wie alt sie ist.
People know.
Also, das sind ja halt auch so Sachen, wo ich ja immer gesagt habe, also, wenn jetzt irgendein Spiel, weißt du, also wenn du mich jetzt fragen würdest, Melli, ich wünschte mir, würdest du für ein wichtigen Event natürlich nicht, wenn du sagst, ich halte mir gerade ein Sit-In und ich habe drei Gäste zum Dinner, tritt doch mal bitte auf für mich, das würde ich natürlich nicht machen. Aber wenn es jetzt irgendwie was ganz wichtig, weißt du, wo du sagst, oh, ich bräuchte dich und ach, und du, ohne dich wäre die Show jetzt nicht das, was es wäre, dann würde ich da schon, denke ich, mich wieder mal auftransen und das machen. Und das war halt das, was Conchi auch sich gewünscht hatte, sie das aber nicht wusste, dass ich das mache.
Genau, wir haben ja damals, André, der Manager, hatte uns angefragt, Gloria, dich und mich, ob wir das,
Oskar, geh weg,
ob wir das machen wollen. Die hat ihren Geburtstag in Österreich, in Wien, in einer, war das eine Halle?
Nee, das war ein Konzertsaal.
Ein Konzertsaal.
Das war ein richtiger Konzertsaal,
Da hat die ihren Geburtstag gefeiert und Oskar?
Nein.
Und das war ihr Geburtstagskonzert, also Conchita and Friends hieß das.
Ja.
Und da haben ihre Freunde mehrere sagenhaft talentierte Menschen einfach für sie performt. Und es war einfach wirklich ein wunderschöner Abend.
Ich habe damals abgesagt, weil ich mich zu fett gefühlt habe damals und nicht sicher in Drag.
Ja, genau.
Hatte keinen Bock, mich einzuschnüren, mich auslachen zu lassen. Das war damals meine Gefühlswelt. Falls jemand Fragen hat, was Bodyshaming mit einem anrichten kann, that's what, by the way. Aber da sind wir auch schon drüber hinweg. Ja, und dann seid ihr da alleine hin. Und im Vorfeld, André hatte gesagt, weil Liveband und so, und man könne quasi seine Wunschnummer live performen. Und da hast du dann gesagt, ja, du würdest ja die Whitney Houston machen. Welche war es? Greatest Love?
Nee, also Conchi hatte sich ja irgendwann mal gewünscht, irgendwie, ach, also ich würde mir gerne mal, Conchi liebt die Nummer I Have Nothing.
Ah, right.
So, und es gibt aber nur eine Live-Version von I Have Nothing, die ich für mich akzeptabel fand und die Qualität der Aufnahme.
Die deinen Standards genügt.
Ja, aber die Aufnahme gab es halt nicht in hoher Qualität.
Right.
Und alles, was ich probiert habe und irgendwas, das hätte sich in diesem Riesenkonzertsaal angehört wie blecherne, sonst irgendwas. Dann kam halt André mit der Idee, er fand die Idee wahnsinnig toll, dass eine Sängerin live singt und ich dazu lip-synke.
Genau, die Sängerin sieht man nicht, sondern man sieht dich vorne.
Genau, ja.
Und ich habe dir so dringend davon abgeraten.
Du hast mir gesagt, das ist
auf gar keinen Fall eine gute Idee.
Und ich habe natürlich auf dich gehört.
Kann nur schief gehen. Und ich war, also wirklich nicht, weil ich dir Knüppel zwischen die Beine schmeißen wollte, sondern weil ich wirklich dachte, das geht total schief.
Und ich war ja davon auch in dem, weil, also das war ja auch nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja.
Also, weißt du, eine Live-Sängerin kannst du dir ja nicht tausendmal anhören über Kopfhörer und dann irgendwie jeden Atemzug und alles.
So wie wir halt live Lip-Syncs.
Ja, genau. Du und ich. Wir waren ja auch, glaube ich, die Ersten, die wirklich live Lip-Syncs hier in Berlin überhaupt.
Also ich kenne niemanden,
der das ausmacht. Naja, jedenfalls, der Tag X rückte immer näher und ich sage, André, ich brauche irgendwie Material, ich brauche Material. Es kam nichts, weil die auch gerade auf Tournee waren. Ja. Und Conchi durfte das nicht mitbekommen, was wir geplant haben. Und irgendwann, 2 Tage vorher, ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich absage,
ja,
kamen denn so ein paar Videofetzen, weil Conchi durfte immer, wenn Conchi raus war, haben die geübt.
Ja.
Und dann kamen ein paar Videofetzen und dann war ich so geflasht von dieser Sängerin, ja, und dachte mir, geil, ich mach's, scheiß drauf. Ja, das Ende vom Lied war dann gewesen, dass wir dann an diesem besagten Tag auch gelandet sind, total übermüdet natürlich. Und ich hatte also einen Probedurchlauf. So, ich habe diese Sängerin noch nie in meinem Leben gesehen. Hinter mir diese Riesenband. Es wurde alles live eingespielt. Ich dachte mir, oh geil, ist das geil. Oh, ich möchte auch eine Sängerin sein. Und dann fing das tatsächlich an. Dann hat diese Sängerin wirklich in ihrer Freizeit dieses Whitney Houston-Lied, was ich eigentlich, diese Live-Version, sich so beigebracht, dass sie jeden Atmer, alles, was ich eigentlich lip-synke, hat sie sich live beigebracht und hat das gesungen. Mit jedem Atemzug, mit allem drum und dran, mit dem und alles. Mhm. Und dann haben wir es einmal geprobt und es war zu 90% perfekt. Und dann hat André irgendwie gesagt, das muss reichen. Conchi kommt gleich, die hat auch Probe. Und wir dann raus, zack, weg. So, und dann dachte ich mir, okay, 90% ist besser als 50%. Aufgetranzt, alles bunt und schön und dann sitzen wir da in dieser Konzerthalle, wir hatten natürlich in der ersten Reihe Plätze und so und dann kommen die ganzen Künstler und alle haben abgeliefert. Neben mir saß Gloria und ich dachte mir, naja, nun Gloria, wunderbar, meine geliebte Schwester, die ist vor mir dran, wenn die verkackt, kann ich das ruhig auch machen. So, dann geht aber Madame auf die Bühne, hält noch eine Rede, wo die Leute schon richtig klatschen und schreien und überhaupt nicht dachten, Männer, schönen Dank, ich bin immer tiefer in meinen Sitz gerutscht. Und dann fängt die an zu singen und singt Creep.
Ja.
Und hat das so toll gemacht, so toll hat die das noch nie gesungen. Und dann bin ich noch tiefer gerutscht und ich wusste, danach bin ich dran.
Scheiße.
Ich war aufgeregt, ich konnte nicht mehr. Und die nächste Performerin ist Melly Magic. Ich dachte mir, alle haben live gesungen, jetzt kommst du da mit einer Lip-Sync-Nummer an. Das kann ja nur nach hinten gehen. Was ist passiert? Standing Ovation. Aber das war so geil. Das war wirklich der Highlight und der beste Abschluss eigentlich irgendwie mein Lauf, wie sagt man, meine Karriere, hört sich so blöd an, aber zu beenden. Und das war echt,
ja,
war das schönste Geschenk, was mir gemacht werden konnte. Da nochmal wirklich mit einer Liveband, mit einer Sängerin vor 2500 Leuten, die alle aufgestanden sind, die ihre Handys, man darf ja keine Feuerzeuge mehr anmachen, ihre Handylampen anhatten und das war wirklich ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Es ist auch wirklich irre.
Ja,
also auch die Nummer packen wir natürlich in die Shownotes, damit ihr das sehen könnt. Ich muss gerade nochmal dran denken, weil du auch gesagt hast, Lip-Sync, dass du dir auch immer die Atmer einprägst. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man so den Mädels, wenn man mal hier so als alte Dame den jungen Mädels, die Lip-Syncs lernen, was man denen mit auf den Weg geben muss. Ne? Nicht nur die Wörter lernen, sondern alles, was zwischen den Wörtern passiert. Also, ne,
das naja, aber erstmal auch die Wörter. Es gibt ja auch manche Kolleginnen, da läuft der Text.
Watermelon Bubblegum.
Exactly. Und dann denkst du dir, warum hat er ihren Mund jetzt gerade ganz anders bewegt? Bei uns, ach übrigens, du sagst Water-Bubble-Ding, was?
Watermelon Bubblegum.
Wir haben immer gesagt, früher Zitronenmarmelade. Aber dann denke ich mir auch, und es gibt auch Kolleginnen, die schon seit geraumer Zeit im Business sind und dann sage ich einfach nur, Mädels, setzt euch an den Text.
Ja.
Es ist, Text ist einfach nur eine, für euch.
Wie gesagt, ich finde das nächste, wenn man jetzt mal so zwischen uns Lip-Sync-Mäusen hier sitzt, das nächste ist das Atmen, also alles, was zwischen den Worten passiert, wann holt die Luft, wie tief holt die Luft, dass man das auch mit aufnimmt in das ganze Ding. Ich finde immer, man muss sich eine Geschichte überlegen, wo kommt die Emotion her, warum singt die so, warum redet die so, ne? Man muss irgendwie da was reinbringen, was für einen Sinn macht. Was haben wir denn noch? Ach so, wir haben eine Kollegin aus Italien, die auch auf Mykonos immer mal auftritt oder viel auftritt. Die hat es geschafft.
Gloria?
Oh ja, Jesus. Gloria also nicht Darling. Viagra, sondern Gloria Darling. Die hat es geschafft bei den dramatischsten Nummern ohne jegliche Mimik. Also die Alte singt einen super hohen, oh Gott, offensichtlich ja, auch schwierigen Ton, bei dem jede Sängerin ihr Gesicht verziehen würde in Anstrengung und in Schmerz. Und Gloria, als hätte sie wirklich das ganze Gesicht gebotoxt, guckt einfach nur gerade aus.
Aber eins muss man ihr lassen. Die Nummern hat diese uns, ja, erstmal, sie hält sich. Sie ist ja mittlerweile die Queen of Mykonos. Und man muss, eins muss sie lassen. Sie hat Kampfgeist und Ehrgeiz. Du kannst dich erinnern, Nummern, die sie vorher niemals kannte, hat sie am nächsten Tag performt. Die hat ja sehr schnell
die hat halt immer die guten Sachen bei uns geklaut.
Genau, am nächsten Tag hat sie gemacht. Überleg mal,
aber
wie lange.
Nicht gut.
Nee, nicht gut, aber die hat den Text gelernt.
Stimmt, die hat meine Gladys Knight, ja, meine schwierige Gladys Knight mit dem ganzen Gerede zwischendrin,
ja,
wirklich über Nacht sich angeeignet. Ja. Das ist richtig.
Da dachte ich mir auch, also, Girl, du glaubst doch wohl in Leben
Shady
nicht.
Shady Dame, deine Shady Dame. Shady Dame. Hat sie sich ja auch geklaut. Ja, sogar, ja. Mit dem Drehen, das du immer
gemacht hast. Alles. Ja. Aber Girl, das hätte sie ja alles schon vorher gemacht. Ach du, im ist Nachhinein, klar, früher hat es mich geärgert, jetzt sage ich mir einfach, du, wenn es schäm macht.
Ja. Ich muss dir eine Sache noch sagen, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Du bist ja, ich glaube, das weißt du aber auch, der Grund dafür, dass ich aufgehört habe mit dem Straight Acting. Das war damals, ich habe ja sehr lange mir noch Mühe gegeben, eine Trennung zu haben zwischen meinem Boy-Self, zwischen Timo und Barbie, und habe mir dann Mühe gegeben, als Kerl auch irgendwie möglichst maskulin zu wirken. Und erinnere mich, da hatte ich meinen ersten Echthaar-Dutten gekauft, kam aus Hamburg zurück und habe den in Friedrichshain bei Tim Kreuzfeld im Ponyclub schneiden lassen und hatte dir den vorher gezeigt. Da haben wir uns zum ersten Mal zum Kaffeetrinken getroffen im Friedrichshain und du hast die Perücke begutachtet. Ah, oh, ist aber geil, viel Volumen, das ist geil. Wie gesagt, ich lasse die schneiden. Was? Da geht doch das Volumen weg. Und dann sag ich, ja. Und dann hast du mich so gemustert, wie ich so da saß mit meiner Bomberjacke und mit meinem Basecap und so und hast gesagt, aha. Du bist also, tagsüber bist du so Timo, ja? Und ich so, ja, ich bin ja so, ja, mir ist das wichtig. Und ich so, ich bin ja immer die Melli. Und damals habe ich das so belächelt. Und dann bin ich aber nach Hause gegangen, habe darüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich hat die total recht. Also das, man muss ja authentisch sein, wenn man auch, ja, ansonsten hat ihr Leben echt keinen Wert, wenn man sich für andere Leute verbiegt und eine Version von selbst lebt, mit der man hofft, akzeptiert zu werden.
Ja.
Das macht einfach keinen Sinn. Ja, und that was you. Den Arschtritt hast du mir gegeben.
You're welcome. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Nee, aber ganz ehrlich, und das habe ich auch von meiner Ziehmutter gelernt, weil ich habe mich auch, dir hat man ja auch den Typen vielleicht abgenommen, mir nicht. Also ich meine, wenn du da eine Tunte siehst, mit Augenbrauen nachgemalt, mit Balken, die sich da so breitbeinig da an die Wand stellt.
Und Girl, zwei toten Spinnen an den Augen.
Ganz schlimm.
Fliegenbein-Mascara Deluxe.
Und das habe ich tatsächlich von der Super Sandy auch gelernt. Girl, you are what you are, darling.
Ja.
Be it. Und ich bin's dann auch. Und mich hat vorher nie ein Mann angefasst. Nie. Und als ich dann die Tunte habe raushängen lassen, die ich ja offensichtlich bin, du, da klebten die wie Fliegen an der Scheiße.
Bei mir war es genau andersrum.
Echt? Naja.
Ja, meine Tanzkarte war vorher wesentlich voller. Als ich dann beschlossen habe, authentisch zu leben haben, sexuell war das dann nicht mehr so der Renner, aber das war auch okay.
Ich finde auch, das ist auch nicht das Wichtigste im Leben. Das Wichtigste im Leben, ja, ist, dass man sich glücklich fühlt und mit das sich wohl fühlt.
Und dass man ein bisschen geil ist.
Na logisch. Bist du eigentlich auch so geil wie ich?
Ich bin auch so geil wie du. Schatz, du musst heute
was muss ich machen?
Eine tragische, aber geil Geschichte erzählen. Das ist ein Segment, das habe ich vor ein paar Folgen eingeführt und ab und zu mache ich es, ab und zu mache ich es nicht. Aber in deinem Fall ist natürlich prädestiniert dafür, weil du da total im Thema bist. Die tragische, aber geil Geschichte ist eine Geschichte, wo du dich als Superstar gefühlt hast, aber du hattest Klopapier mit Scheiße am Arsch kleben quasi am Schuh und hast es zu spät gemerkt. Sowas. Also, dass du gedacht hast, du bist es total und dann kurz danach kam dann der totale Absturzfall oder die Realisation, dass du dir wirklich einen vorgemacht hast. Tragisch, aber geil. So tragisch, aber geil.
Meinst du das jetzt auf die Dings bezogen, auf den Auftritt oder irgendwas? Oder?
Nee, generell. Ich habe erzählt zum Beispiel die Geschichte.
Ach so, ja, da kann ich dir ganz den Klassiker erzählen. Ach,
please.
Den kennst du aber schon, du weißt jetzt, was kommt wahrscheinlich.
Okay.
Nee? Naja, also am geilsten fand ich es ja immer, also früher denn, als ich dann akzeptiert habe, I am who I am, bin ich bei meiner Freundin ja auch immer wirklich eigentlich jeden zweiten Tag in den Salon gegangen, hat mir die Haare auffüllen lassen. Du weißt, was jetzt kommt. Und ich habe ja wunderschöne Haare. Oh Gott, ich bin so dankbar dafür. Und
Shade.
Und habe mir halt wirklich die Haare auf Rundbürsten führen lassen. Ja, Frau Ernstlos, mehr Volumen, mach, mach, mach. Und das Geile ist, ich hatte ein Gay-Romeo-Date. Und ich fühlte mich wunderbar, mit meinem Cabrio noch durch die Stadt gesaust. Jetzt fährst du hin, ganz toll. Und bin dann zu dem Date hin und stand dann vor denen seiner Tür. Und ich dachte so, jetzt geht's ab, jetzt wird ge... Und der macht die Tür auf. Und sagt einfach nur, no thank you. Und da hat die Tür vor meinen Augen zugeknallt. Also, ja, das ist so eine Geschichte. Tragisch, aber geil. Ja, also das ist auch schon ewig her mittlerweile.
Das ist lustigerweise, ich glaube, meine erste visuelle Erinnerung an dich. Oder eine der ersten. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich ein Tageslicht gesehen habe. Das war vorm Toms. Und ich stand mit Joko, glaube ich, vorm Hafen.
Ja.
Und wir standen draußen, es war irgendwie Spätsommer, also abends, spät am Abend im Sommer. Und drüben ständig hysterisches Gekreische, sehr laut.
Natürlich.
Und dann machte jemand, tschüss! Und dann hörst du eine Autotür und dann fährt so ein, ich glaube, knallroter
Fiat Barchetta.
Oldtimer.
Nee.
Oben ohne, also mit Dings.
Fiat Barchetta war das.
War kein Oldtimer?
Nee, der sah aus wie, ja, toll aus. Will ich mir jetzt übrigens wieder zulegen. Jetzt ist es fast ein Oldtimer.
Cabrio.
Ja.
Und oben raus geföhntes volles Haar und eine füllige Dame. Du warst ja damals noch ganz schön proper, also anders.
Anders verteilt, ja. Proper bin ich immer noch.
Naja, aber ganz anders. Ganz anders. Und genau, und das sehr gebräunte Gesicht mit dem sehr vollen Haar. Tschüss!
Und da hatte ich ja noch,
oben mit der Hand raus. Und brauchst du sie weg.
Ja, aber schick.
Und ich hab gesagt, was war das denn? Und sagt Joko, das war die Melly Magic. Und ich sag, nee, damals noch Melly Brot.
Oh Gott, stimmt. Ja, die heben wir uns fürs nächste Mal auf.
Okay.
Ich glaube, die Leute wollen mehr.
Ja. Yeah. Danke, mein Schatz, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Das hat mich sehr gefreut.
Aber nur, weil ich deine Schwester bin, du weißt.
Ich bin ja sehr dafür, dass wir demnächst noch ein YouTube zusammen machen.
Wir werden schauen.
Wenn du irgendwann mal wieder Bock hast, machen wir ein Get Ready With Me, wo wir uns zusammen auftanzen.
Ja.
Weil das wollen die Leute sehen, das sage ich.
Muss ich mich dazu rasieren?
Du kannst auch eine Bärtige sein, aber das verachtest
du. Ach, übrigens, das habe ich, das muss ich, weißt du, auf was ich mal wieder Bock hätte?
Worauf?
Da hätte ich Bock. Ich würde, aber das geht jetzt mittlerweile nicht, momentan nicht. Ich würde tatsächlich mich nochmal auftransen mit einem fetten Dutt, aber ich würde mich alles unrasiert, aber geil gebräunt, geil eingeölt. Kannst dich noch an mein schwarzes Kleid erinnern mit den
Fledermaus?
Ja, einen geilen, schönen Pumps an, schön 14 Zentimeter, aber wirklich unrasiert, auch die Beine und alles, aber geil als androgynes Loch.
Jean-Pierre Bardard.
Oh Gott, nee, bitte nicht.
Na doch.
Die war aber schon ganz schön schlimm.
Die war toll.
Ja, aber bitte nee. Ja, ich habe die auch geliebt, Army of Lovers. Yes. Obsession. Yes. Ja, aber so viel, ich glaube, das würde ich schon mal gerne machen. High Hits so ein bisschen. Man kann ja mal so ein bisschen zwischen den Geschlechtern spielen.
Obviously.
Und ich sage es dir, die Kerle und alles und selbst die Frauen, die lieben es.
Ja.
Ja. Da wäre ich auf jeden Fall sofort mit dabei.
Okay.
Ja. Und naja, ich würde auch gerne auf ein Korsett verzichten, aber ich glaube, momentan geht es. Ich glaube, es wird nie wieder funktionieren.
Scheiß drauf.
Egal. Ja, aber danke, dass ich deine Gästin sein durfte.
Thank you very much.
Und beim nächsten Mal vielleicht bei YouTube.
Yes. Gut, mein Schatz. Ich danke dir. Tschüss.
Ciao.